nachschieben, wenn man dem so darf sagen, die Sommerreportage von heute im Espresso.
Schon vor 100 Jahren, ich glaube, es war der Häuptling Siedel, ich weiß nicht mehr, aber sonst irgendein bedeutender Indianer, der gesagt hat, erst wenn der letzte Baum gerodet und das letzte Wasser vergiftet ist, werden wir erkennen, dass man Geld nicht essen kann. Und der und das ganz Schlimme unserer derzeitigen Zeit ist, dass wir das Geld zur Religion, das heißt eigentlich zum Herrgott gemacht haben.
Da braucht es eine kleine Pause, wenn man das gehört hat. Das ist das Wort von einem ungewöhnlichen Landmaschinenunternehmer, seine Tat. Er kauft 11 Hektar Land und entzieht den Spekulanten. Statt Villen und Reithalle ein Naturparadies. Und das an bester Lage am Hang zu Ebiken bei Luzern. Was steckt hinter dem Mann und wie sieht sein Paradies aus? Genau das richtige Thema für Espresso im Sommer. Der Daniel Menig hat sich im Paradies umgeschaut bei einem Menschen, der unbedingt anonym bleiben will.
Das ist der typische Ruf vom Laubfrosch. Jetzt hören wir die Geburtshelfergröte, das Klingeln. Jetzt kommt wieder der Laubfrosch langsam vor. Das ist also ein sehr intensives Rufen. Jetzt haben wir wieder den Glückefrosch, also die Geburtshelfergröte. Jetzt kommt wieder der Laubfrosch verstärkt. Der Wasserfrosch, der da ruft.
Der Park, der ist öffentlich.
Das ist absolut öffentlich. Es ist kein Park, ich nenne es Artenschutzgebiet. Ein Park, da stellt man sich sehr gepflegte Anlage vor. Und es ist eine außerordentliche Unordnung hier, wie Sie sehen. Aber eine gewollte Unordnung. Das ist ja der Zweck. Es ist ja keinerlei Egoismus hinter der Sache. Denn so ein Rindviech bin ich auch nicht, immense finanzielle und ideelle Mittel reinzustecken, bloß aus Egoismus. Das ist also gar nicht der Fall. Wir wollen, dass sehr viele Leute durchlaufen, dass sie Freude wieder an der Natur finden, die einzelne Tiere und Pflanzen wieder kennenlernen und vielleicht motiviert sie in ihren Garten, nämlich als englischer Rasen das Glück zu sehen, sondern in einer gewissen Wildnis eben Flora und Fauna auch wieder eine Chance bietet. Das ist der Sinn der Sache.
Was hätte es, wenn Sie jetzt das nicht gekauft hätten und dem Naturschutz in dem Sinn zugeführt hätten, was würde es da stehen?
Hat die erste 8000 Quadratmeter habe ich als Bauland gekauft. Das ist das, wo wir jetzt drin stehen. Und das ist eine parzellierte Fläche für verschiedene Häuser, wo vorhin noch eins gebaut hat. Wir haben das jetzt zweckentfremdet für Flora und Fauna. Und das Glück war, dass wir nebendran das Höfle kaufen konnten, noch mit etwas über 10,5 Hektar, sodass insgesamt jetzt etwas mehr wie 11 Hektar ausmacht. Das war geplant für Reithalle, Pferdestall, Villa von dem Reitstallbesitzer und dem Pferdehändler, wurde dann aber nicht bewilligt, weil es Landwirtschaftszone ist. Und dann hat er mir das Angebot und ich habe das übernommen. Selbstverständlich habe ich meine Kinder gefragt, das Geld, was ich dafür aufwenden muss, das geht vom Erbe ab und das ist der wesentlichste Teil. Und die sind damit einverstanden gewesen.
Sie haben gesagt, Sie haben das gekauft aus Liebe zur Natur. Sind Sie ein Grüner?
Wenn Sie die Menschen in Farbe einteilen wollen, dann kann man mich vielleicht als grün betrachten, aber nicht grün in der üblichen politischen Art des Linksstehens. Ich bin also, das gebe ich offen zu, kein Linker, sondern ein recht bürgerlich denkender Mensch. Grün insofern nur als Naturschützer. Ja, da bin ich grün.
Wie passt denn diese Seite zusammen mit der anderen Seite, mit der beruflichen Seite, wo Sie ausleben als Landmaschinenunternehmer?
Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Die Landwirtschaft kann nur existieren, wenn die Natur in Ordnung ist. Der Landwirtschaft dient weder ein zerstörter Boden noch eine vergiftete Grundwasser oder ähnliches. Wir haben in frevlerischer Weise eine Intensivbewirtschaftung betrieben nach dem Krieg, wobei ich aber die Landwirte ausdrücklich in Schutz nehme, die daran nicht schuld sind, sondern eine total verfehlte Landwirtschaftspolitik. Man kann nicht den Landwirt nach erzeugter Tonne bezahlen. Wir hatten vor den 30er Jahren bereits eine Dreifelderwirtschaft. Jetzt allmählich kommen unsere Politiker und Behörden wieder dahinter, dass man der Landwirt für seine Arbeit, auch für Naturpflege, also auch für Flächenstilllegungsbeiträge und so weiter honoriert. Das kommt verdammt spät, aber endlich kommt's.
Wird Ihrer Meinung nach der Ökokollaps, von dem immer wieder geredet ist, wieder kommen?
Die Hauptursache in unserer Überheblichkeit liegt doch eigentlich sehr tief schon in der Religion verwurzelt. Wir sehen uns selber als das einzige Lebewesen mit Seele an und behaupten, alle Tiere und Geschöpfe seien seelenlose Exemplare. Und leider tut unsere Kirche seit sehr langer Zeit nichts für die Natur, nichts für die Tiere, sondern im Gegenteil, ist stark verantwortlich für die Zerstörung unserer Umwelt. Das soll jetzt kein Angriff sein, aber es gibt bedeutende Christen, die dem entgegenstehen. Auch Albert Schweitzer mit seinem Wort aus der Ehrfurcht vor dem Leben erwächst der Weltfrieden, ist ein einsamer Rufer in der Wüste. Wenn wir diese Leute mehr beachten und ihren Ansichten mehr Nachachtung verschaffen, dann wird es keinen Kollaps geben. Wenn wir aber so weitermachen, wie wir es jetzt tun, dann sehe ich schwarz. Wir müssen die Natur als Kreislauf ansehen. Und es kann uns nicht gleichgültig sein, ob die Vögel aussterben oder ob die Amphibien aussterben oder ob die Echsen oder sonst irgendeine Tierart völlig ausstirbt. Das Rindviecher und der Mensch allein können sich gegenseitig auch nicht mehr halten.
Ein Besuch in einem Naturschongebiet bei einem Menschen, der die Natur schont, fast schon die Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Das war eine Reportage von Daniel Menig.